So, herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Wir haben hier den Stefan Grote. Ich habe jetzt lange überlegt, ob ich den Witz vom Jahr des Linux Desktops bringe, aber ich lasse ihn besser weg.
Ich kenne den Witz nicht. Wie geht er?
Nein. Wer redet vom Linux auf dem Desktop? Bitte schön.
Vielen, vielen Dank. Danke für die Anmoderation. Ich freue mich tierisch, wieder hier sein zu dürfen. An der Stelle nochmal von mir ein ganz großes Dankeschön an das Organisationsteam der CLT. Wenn man hier ist in den letzten Stunden des heutigen Tages, dann merkt man, was die letzten 3 Jahre so gefehlt hat. Also total gut, dass das wieder so klappt. Ich freue mich tierisch. Freut mich sehr, dass ihr euch alle die Zeit nehmt. Soll da keiner sagen, ne? Genau. Freut mich tierisch, dass ihr euch alle heute die Zeit nehmt für, ja, wie ich finde, ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe einen Foliensatz mitgebracht, der sich inhaltlich über Linux auf dem Desktop Projekte dreht. Ihr seht schon so ein bisschen an dem Titel, das ist relativ pointiert und 2, 3 Thesen, da habe ich noch ein bisschen was mehr von mit dabei. Insofern, ja, Linux auf dem Desktop wird das Thema sein, mit dem wir uns hier beschäftigen. Wer bin ich? Wo komme ich her? Stefan Grote ist mein Name und ich darf jetzt für ein Unternehmen sprechen. Das ist die Gonicus GmbH. Wir sind ein Linux- und Open-Source-Software-Dienstleister, reinrassiger Dienstleister und konzentrieren uns dabei ja, wirklich so auf vom technologischen Portfolio her auf Infrastruktur, Plattform, Maschinenraum weitestgehend. Das ist das, was wir so in den letzten 20 Jahren dann doch immer gemacht haben mit den ja, unterschiedlichsten technologischen Schwerpunkten natürlich. Ein interessanter Aspekt, der sich da jetzt so rausentwickelt hat in den letzten Jahren, ist der, dass eigentlich Linux auf dem Desktop irgendwo sich durch diese gesamten, sagen wir mal, 20 Jahre Gonicus-Historie nicht durchzieht. Ja, also wir haben sehr früh in den 2000er Jahren entsprechende Desktop-Projekte umgesetzt, damals auch mit dem KDE 1. Ja, ich muss mal gucken, wo die älteren Semester sind, alles klar. Also es gibt Menschen, die können damit ein bisschen was anfangen und ja, haben auch noch heute das Thema Linux auf dem Desktop wirklich so als eins unserer Schwerpunkte. Herzensthemen, sage ich dazu immer ganz gerne, noch mit auf der Fahne. Und das, was ich ganz gerne hier machen wollen würde mit euch in den nächsten Minuten, ist, dass wir ein Stück weit in einen ja, vielleicht auch offenen Erfahrungsaustausch kommen. Ja, also ich denke, ihr alle werdet Linux auf dem Desktop haben. Wer hat es nicht? Einmal bitte die Hand heben. Traut sich keiner? Doch, okay, alles klar. Gut, also für den Stream, das waren jetzt, glaube ich, keine 5 Hände, die ich gesehen habe. Das ist dann doch sehr, sehr, sehr überwiegend. Insofern werden wir auch alle Erfahrungen damit gemacht haben, wie gut läuft so ein Linux auf dem Desktop, wie gut klappen solche Projekte, wie gut kann ich meine Freunde oder auch im geschäftlichen Umfeld meine Arbeitskollegen mit der Idee begeistern. Und darum soll es auch so ein bisschen gehen. Ja, da habe ich ein bisschen was mitgebracht, ihr werdet auch eure Erfahrungen haben. Insofern, wenn ihr Dinge dazu gerne teilen wollt, Kommentare habt, Anregungen, dann ja, können wir das gerne behandeln. Der Vortrag ist so aufgebaut, dass wir am Ende noch ein bisschen was Zeit haben. Würde mich freuen, so rum heißt es, wenn wir da auch in eine offene Diskussion kommen würden. Genau. Von der Agenda, was sind so diese entsprechenden Punkte, woran wir uns langhangeln wollen? Im ersten Teil würde ich so ein bisschen darüber sprechen wollen, warum sollten wir uns jetzt oder genau jetzt mit dem Thema Linux auf dem Desktop nochmal beschäftigen. Ja, den Joke greife ich auf, wann ist denn eigentlich das Jahr von Linux auf dem Desktop? Ne? Bestimmt dieses Jahr. Und mit wem eigentlich? Also mit wem sollten wir solche Gespräche führen und wie würden wir dann in die entsprechenden Gespräche gehen können? Dann möchte ich Stichwort Erfahrungsaustausch darstellen wollen. Warum scheitern so Linux auf dem Desktop-Projekte? Warum ist das so schwierig eigentlich? Und ich möchte so 2, 3 Handreichungen mitgeben zu der Frage, wie kann eigentlich so ein Projekt gelingen? Ja, das ist jetzt kein Golden Master oder Masterplan, den ich da rausholen kann und sage, hier, das ist das Rezept für Linux auf dem Desktop, damit klappt es. Habe ich so in der Form nicht. Aber wir haben über die letzten Jahre 2, 3 Aspekte rausgearbeitet, wo wir sagen, wenn man das beachtet und dann einhält, dann ist die Wahrscheinlichkeit, das Ding vor die Wand zu fahren, nicht so wahnsinnig hoch. Ja, so, um in dem Bild einfach mal zu sprechen. Gut. Um das nochmal zeitlich abzuholen, habe ich hier eine sehr schöne Grafik mitgebracht. Die werdet ihr alle schon einfach mal gesehen haben. Und für mich ist das immer ein ganz interessanter Startpunkt, sich nochmal wirklich vor Augen zu führen, in was für einer Welt eigentlich wir alle so leben. Ja, wir leben in einer hochgradig digitalen Welt. Geschwindigkeit, Komplexität der einzelnen Technologien nehmen in wahnsinniger Geschwindigkeit einfach mal zu. Ja, und ich finde diese Grafik hier sehr, sehr, sehr schön. Für die, die sie jetzt noch nicht kennen, die veranschaulicht die Zeit, wie lange eine entsprechende Technologie benötigt hat, 50 Millionen Benutzer irgendwo zu erreichen. Ja, ist streitbar, kann man darüber diskutieren, aber die Aussagekraft dahinter finde ich wahnsinnig interessant. Wenn man sich mal so in der obersten Zeile anschaut, vom Flugzeug mit ja, knappen 70 Jahren irgendwo zum Fernseher 22 Jahre, das sind dann nochmal Zeiträume, die kann man in Dekaden abbilden, die kann man greifen. Ja? Und wenn man sich dann wiederum in der untersten Zeile anschaut, was den Computer oder beispielsweise auch das Cellphone angeht, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob es ein Handy gemeint ist oder ein Smartphone, 10, 12, 14 Jahre ist nochmal ein greifbarer Zeitraum, aber spätestens hier vorne rechts dann auf der Grafik, wenn ich mal schaue, was so YouTube, Facebook, Twitter oder auch mein Favorit Pokémon Go ne, mit 19 Tagen, das ist schon irre. Ja? Und da sehen wir einfach, es ist eine digitale Welt mit ja, rasender Geschwindigkeit, wie sie sich entwickelt und unfassbar komplex. Ja? Und in diesem technologischen Kontext hat sich natürlich auch der Desktop als Bildschirmarbeitsplatz ein Stück weit geändert. Zumindest ein bisschen. Ja? Weil wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen die Brille aufsetzen, die wir in der Grafik gerade eben hatten, und wir versuchen uns die Dekaden anzuschauen, ja, wie war es denn vor einigen Jahrzehnten? Wie haben wir denn eigentlich gearbeitet an so einem Bildschirmarbeitsplatz? Wir hatten ein Terminal gehabt. Ja? Die Rechenlast lag irgendwo, bleiben wir mal beim Mainframe. Ja, ich hatte meine entsprechende Infrastruktur gehabt. Und habe dann am Ende des Tages nur noch die Peripherie genutzt, um auf den eigentlichen Mainframe zuzugreifen. Die Workload, die Payload lag allerdings auf einer zentralen Infrastruktur. Ja? Das hat sich dann über die letzten Jahre dahingehend gewandelt, dass die Geräte immer leistungsfähiger geworden sind und natürlich an der Stelle der Desktop auch immer mehr in den Vordergrund gerückt worden ist. Mehr und mehr Workload ist wiederum auf den Desktop gelandet, sodass dieses zentrale Terminal-Konzept, beim Mainframe beispielsweise in den letzten 20 Jahren vielleicht nur noch ein Nischendasein hatte, ja, in gewissen Branchen. Wenn wir uns jetzt heute mal wieder anschauen, wie arbeiten wir denn auf so einem klassischen Bildschirmarbeitsplatz? Da haben wir doch auch alles irgendwo, cloud-basierte, zentrale Dienste. Das Terminal von damals ist ein bisschen bunter und heißt jetzt Webbrowser. Aber im Kern ist es doch exakt die gleiche Ansicht. Ja? Immer mehr Workload, die auf den entsprechenden Clients in den letzten Jahren umgesetzt worden ist, ist in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren wieder zurück auf zentrale Infrastruktur gewandert. Nur diesmal nicht auf eine Mainframe, sondern auf irgendwelche ja, riesigen Cloud-Kubernetes-Plattformen. Ja? Sodass wir hier also eine entsprechende Sichtweise haben, vom Terminal zum Desktop und wieder zurück ein Stück weit. Ja? Und mit diesem Ansatz ist diese einstige Verbindung zwischen der Arbeitsaufgabe, zwischen meinem Arbeitsbereich und diesem einen dominierenden Basisbetriebssystem, dessen Namen ich jetzt nicht aufspreche, diese schier unlösbare Verbindung in dem Kontext, die scheint sich so ein bisschen aufzulösen. Ja? Warum? Weil für einen klassischen Büro-, Bildschirmarbeitsplatz das Basisbetriebssystem gar nicht mehr so das Entscheidende ist. Ja, ein Großteil dessen kann wirklich auch aus einem Browser beispielsweise in dem Kontext eben umgesetzt werden. Und das ist ganz interessant, was wir da jetzt mittlerweile für eine Entwicklung haben. In einem entsprechenden Vortrag, den ich heute Morgen nochmal hören durfte, war auch das Thema der Anforderungen, die man an neue Softwarekomponenten stellt, eben so ausformuliert, dass man wirklich gesagt hat, das soll bitte nativ nur irgendwo aus einem Browser heraus zugreifbar sein. Ich will da gar keine Applikation haben. Ich möchte mich um den Fat-Client gar keine Gedanken machen, sondern wirklich das einfach nur in den Browser halt schieben. Ja? Und das ist eine sehr, sehr, sehr interessante technologische Entwicklung für den Desktop an der Stelle. Wenn man da jetzt nochmal den Büroverwaltungsarbeitsplatz ein Stück weit beiseite legt und vielleicht auf einen Softwareentwicklerarbeitsplatz schaut, dann ist Open-Source-Software an der Stelle gelebte Realität. Ja? Im Softwareentwicklungskontext ist es so, dass ich die jeweiligen Technologien und Werkzeuge, die ich den ganzen Tag lang benutze, sehr, sehr, sehr häufig aus dem Open-Source-Umfeld kommen. Und häufig ist es auch so, dass sich diese Werkzeuge auf einem Linux-Desktop besser anfühlen. Ja? Und man merkt schon so ein bisschen, das ist was Subjektives an der Stelle, was man nicht für 100% greifen kann. Ja? Macht es nicht einfacher in solchen Diskussionen, um diesen Spoiler mal eben vorneweg zu geben. Ja? Genau. Die Welt könnte also jetzt sehr einfach sein. Ne? Wir machen alle Bildschirmverwaltungsarbeitsplätze schreiben wir die entsprechenden Softwarekomponenten so aus, dass sie alle in dem Browser nur noch laufen. Und für die Softwareentwickler, die haben wir eh quasi schon auf unserer Seite. Ne? Und dann können wir jetzt wirklich einfach nur noch reinrassig Linux auf dem Desktop-Projekte umsetzen. Es wäre schön, wenn es so einfach wäre, aber es gibt da noch zwei, drei mehr Leute, mit denen wir da reden müssen. Und die kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen mit den unterschiedlichsten Anforderungen und auch den unterschiedlichsten Vorstellungen. Und ich habe das mal versucht, hier so zu kategorisieren, dass ich gesagt habe, wir haben grundsätzlich mal den Anwender, den User, wir haben Administratoren, ja, und irgendwo am Ende des Tages, weil es ein Projektrahmen ist, haben wir auch noch die ganzen Kaufleute mit dabei. Ja. Und im nächsten Teil der Präsentation wollen wir jetzt mal in diesen drei exemplarischen Zielgruppen mal reingehen. Die Liste könnte man jetzt noch ergänzen, man könnte jetzt auch eine iSecurity beispielsweise hinzunehmen, ja. Habe ich jetzt an der Stelle nicht gemacht, sondern mich wirklich nur auf diese drei, wie ich finde, Kerngruppen fokussiert. Und da gehen wir jetzt mal rein und wollen schauen, wenn wir solche Themen angehen wollen, wie, mit welchen Argumenten wollen wir dann mit einem Anwender, mit einem Admin oder mit einem, ja, mit einer Kaufmenschen halt daneben sprechen. Ja? Wir haben es gerade eben schon angerissen für die Zielgruppe Anwender, für die Zielgruppe User. Warum ist es eine gute Zeit, mit exakt dieser Zielgruppe über Linux auf dem Desktop zu sprechen? Die Aufgaben aus dem Verwaltungsbereich sind mittlerweile sehr, sehr häufig darstellbar. Ja? Ein Großteil an Fachverfahren, die man so im Verwaltungsaspekt eben hat, sind mehr oder weniger alle ja, gut aus dem Webbrowser heraus zu bedienen. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber im Großen und Ganzen kann man darüber schon mal eben nachdenken und solche Gespräche führen. Was die Softwareentwicklung angeht, ich glaube, da sind wir uns alle einig, das fühlt sich nativ auf einem Desktop einfach besser an. Insofern ist auch das ein Punkt, den man hier gerne diskutieren kann. Was waren so unsere Lessons learned in entsprechenden Projekten, wo wir mit den Anwendern gesprochen haben? Die habe ich versucht, hier mal zusammenzufassen auf dieser Folie. Ein Punkt, der sich wirklich durch alle Projekte irgendwo durchzieht, ist, die entsprechenden Anwender, die nachher wirklich auch mit dem Desktop arbeiten dürfen, so früh wie möglich mit einzubeziehen. Ja? Kommt nicht her und zieht euch für die nächsten drei Monate in irgendein Projektbüro zurück, in ein Labor zurück, kommt raus und sagt, wir haben den besten Linux-Client für den Desktop jemals entwickelt, hier ist er. Und der Anwender guckt drauf und sagt, doch, Käse, das ist völlig an meinem Bedarf vorbei, das hatte ich mir gar nicht vorgestellt. Ja? Schaut, dass ihr die Anwender so früh wie möglich mit einbezieht. Ja? An der Stelle auch ein ganz interessanter Punkt, kein technologischer Aspekt her. Erwartungshaltung und Anforderungsmanagement, im Idealfall schon vor der Umsetzung, vor der eigentlichen Anführung. Ja. Schaut, wie sind die Arbeitsabläufe, wie arbeiten die Menschen denn tatsächlich damit? Wo hat der oder die Sachbearbeiterin jetzt gerade einen konkreten Schmerz? Wie kann ich ihr oder ihm ein Werkzeug an die Seite stellen, das an der Stelle auch eben funktioniert, damit es besser, angenehmer wird? Ja. Das sind entsprechende Punkte, die haben erstmal überhaupt nichts mit der Technologie zu tun, ja, sondern da geht es wirklich darum zu verstehen, was für Fachverfahren beispielsweise werden da eingesetzt. Ja. Und da kann in dem Bild auch eine Antwort sein, dass diese und jene Anwendung, die dort zum Einsatz kommt, vielleicht jetzt nicht so die wahnsinnig gute Idee ist, auf dem Linux-Desktop zu betreiben. Ja. Insofern, Linux-Desktops passen für sehr viele unterschiedlichste Anwendungsfälle, aber halt eben nicht für alle. Ja? Und das muss man auch abwägen und sich an der Stelle nicht ein Stück weit verleiten lassen. Das ist ja so ein bisschen auch das, was wir alle ja sehr gerne machen, in so ideologischen Diskussionen abfallen und sagen, ja, das ist aber besser, weil. Und warum kannst du das nicht anders machen? Ja? Das ist an dieser Stelle meiner persönlichen Erfahrung nach nicht so wahnsinnig zielführend, sondern da kann man einfach sagen, ja gut, okay, dann passt dieser Ansatz eben für denjenigen Arbeitsplatz halt eben nicht an der Stelle. Ja, genau. Kommen wir auf die nächste Zielgruppe zu sprechen, das sind die Admins. Was gibt es da eben zu beachten? Warum ist das ein wichtiges Thema, warum man mit Admins darüber reden sollte? Diskutieren wir nicht drüber, oder? Also wollen wir alle haben, sind wir alle von überzeugt. Insofern können wir hier einen Sprung drüber machen. Spaß beiseite. Das habe ich nicht verstanden. Für den Stream, warum wollen wir mit dem Admin reden? Es gibt zu wenige davon. Ja, das.
Genau, wir starten mit dem Admin rum. Muss dem jetzt erklären, warum
undankbare Aufgabe, einem Windows-Admin zu erklären, warum er jetzt gerade eben vor einem Linux-Desktop sitzen soll. Aber ich ziehe meinen Hut, Respekt. Sehr schön, genau. Also im Kern sind das, denke ich, Punkte, da sind wir uns alle einig. Von dem offenen technologischen Ansatz haben wir einen Technologie-Stack, der transparent, der nachvollziehbar halt eben ist, mit dem sehr, sehr, sehr charmanten Vorteil eben, das komplette System, den kompletten Ablauf von Deployment, Konfiguration und Wartung wirklich so individuell anzupassen, dass das für den Prozess, den wir eigentlich bearbeiten, passt. Ja, und wir müssen es nicht in irgendein Korsett reinzwingen und den Bauch einziehen und das zwickt und knatscht, das ist alles irgendwie doof. Diese Möglichkeit haben wir natürlich hier an der Stelle. Ja. Interessant ist, dass gerade in dieser Zielgruppe Admins, Softwareentwickler, technisch affine Personen, das hat so zwei Seiten der Medaille. Ja. Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, man versteht sich, man spricht eine Sprache, man hat gleiche Argumente, gleiche Sichtweisen, um solche Vorhaben eben anzugehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass, ich habe es hier mal als Experten bezeichnet, um es wirklich ein bisschen breiter aufzufassen, also nicht nur auf die Admins bezogen, versierte Experten auch ganz gerne mal zum Selbermachen neigen, ne? Das Update, was für Montag angekündigt ist, darauf kann ich nicht, das mache ich mal eben selber. Was soll das denn hier eigentlich? Ja? Wie, ich habe keine Root-Rechte mehr auf meinem System? Ja? So, alles solche entsprechenden Themen mit dabei, wo man halt eben schauen muss. Also das ist super, auch von der Projektatmosphäre her natürlich ganz, ganz, ganz toll, aber hat natürlich auch eben zwei Seiten, die man da berücksichtigen muss in solchen Diskussionen. Dann kommen wir auf die dritte Zielgruppe zu sprechen. Wenn man klicken kann, dann geht das auch, genau. Die dritte Zielgruppe, das sind die Kaufleute, die wir hier haben. Ja, wir wollen den Projektrahmen mal vollumfassend betrachten. Und da ist es natürlich so, Stichwort digitale Souveränität, haben wir heute auch schon mal einen ganz, ganz, ganz tollen Vortrag zu dem Thema hören dürfen. Ich habe in einem offenen Ökosystem natürlich eine völlig andere Gefahr eines Vendor-Logins, die ich da natürlich habe. Ja. Heißt natürlich auch, dass ich ein Stück weit in-house, in meinem Betrieb beispielsweise, Kompetenzen aufbauen muss, um solche Themen eben anzugehen. Aber ich begebe mich jetzt nicht in eine, wer weiß wie, starke Abhängigkeit, wo ich dann im Zweifelsfall richtige Probleme mitbekommen kann. Da geht eine Hand hoch, gerne. Also für den Stream, der Hinweis war, dass es auch, was das Thema Vendor-Login angeht, eine andere Sichtweise gibt, nämlich wir haben auch Windows im Einsatz, weil es einfacher ist, dafür Firmen zu bekommen, die mich bei Support, Wartung und Betrieb eben unterstützen könnten. Ne? Genau, ja. Ich kenne ein Unternehmen, was bietet sowas an, auch für Linux. Aber das ist natürlich ein Thema, was ein bisschen größer gefasst werden ist. Diese Diskussion, kriege ich eigentlich auch entsprechend Enterprise-Support für Linux, für Open-Source-Software, ist eine Diskussion, die führen wir seit gefühlt 30 Jahren. Ja? Und in dem Kontext muss man natürlich auch sagen, wenn ich beispielsweise über einen Rahmenvertrag, über einen Bezugsvertrag die Möglichkeit habe, den entsprechenden Support für einen Windows-Client zu bekommen und für einen Linux-Client jetzt so in der Form halt nicht, dann mag das in dem Moment eine gute Lösung sein. Aber grundsätzlich, klar, es gibt auch entsprechenden Support von Unternehmen, die sowas auch anbieten für Linux auf dem Desktop. Genau, ja. Ein anderer sehr spannender Punkt ist der zweite Aufzählpunkt auf dieser Folie, Unabhängigkeit von Lizenzpools und Rahmenverträgen. Ja, jeder, der einfach mal so eine, Microsoft oder Oracle Lizenzprüfung, wer den Spaß mal irgendwie machen durfte, dass man da wirklich Kals zählt, der weiß, wie viel Spaß das macht. Nämlich keinen. Ja. Und so ein Thema haben wir natürlich im Linux-Kontext jetzt nicht, wer weiß wie stark. Insofern haben wir auch da, Stichwort digitale Souveränität, ein Stück weit eine Unabhängigkeit. Klarer Einspruch. Und da haben wir genau den gleichen Scheiß. Zählen Sie jedes Mal für den Stream klarer Anspruch, wenn ich mich mit Enterprise Linux Distributionsherstellern beschäftige, SUSE, Red Hat, Canonical, habe ich das Thema exakt wie bei Windows oder macOS 10, weiß ich jetzt nicht, wie die das machen, auch. Ja, richtig. Ist ein Stück weit so. Ich muss es aber natürlich nicht mit denen machen. Es gibt ja auch andere entsprechende Distributionen, die nicht im Enterprise-Kontext halt eben sind. Aber das ist exakt ein Spannungsfeld. Absolut. Ja, ganz, ganz richtig. Genau. Ein Punkt, den ich hier noch ganz gerne mitbringe, ist die verlängerte Nutzbarkeit der eigentlichen Hardware-Komponenten. Das ist etwas, was ich im privaten oder im Vereinsumfeld natürlich sehr, sehr, sehr schön finde. Ich brauche nicht immer das neueste Gerät aus der jetzt letzten ganz tollen neuen Gerätegeneration, die veröffentlicht worden ist, sondern ich kann durchaus auch mal nochmal ja, einen kleinen verwenden, der jetzt vielleicht 5 oder 6 Jahre halt eben alt ist. Im Enterprise-Umfeld, um das nochmal eben abzuhaken, bevor da ein Einspruch kommt, würde ich das so in der Form jetzt auch nicht hinstellen wollen. Das liegt nicht am Linux, genau, aber das ist eben ein Kontext. Im Vereinsumfeld ist das eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Ja, insofern, wenn man entsprechend Diskussionen führt in dem Kontext, dann ja, sind das so Argumente für die Kaufleute, die man da ganz gerne noch mitbringen kann. Ja? Okay, dann kommen wir jetzt auf den Punkt hin, warum scheitern eigentlich Projekte? Warum ist das so schwierig mit Linux auf dem Desktop im Allgemeinen? Darum, Projekte scheitern. Und das kann mannigfaltige Gründe haben. Ja? Und dabei ist es in dem Moment nicht so wahnsinnig entscheidend, ob ich auf die falsche Distribution gesetzt habe, auf die Desktop-Oberfläche nicht passte, ob das zentrale Management, was ich mir dafür ausgedacht habe, nicht passt, ob ich irgendwo in Token-Geschichten beim CQ-Boot mit UEFI reingestolpert bin oder einfach, ob der Projektgegenstand nicht umrissen ist. Das kann mannigfaltige Gründe haben, warum so ein Linux auf dem Desktop-Projekt eben scheitert. Unserer Erfahrung nach, ein Aspekt, der sehr, sehr, sehr häufig eben unterschätzt wird, warum solche Themen scheitern, ist, dass die einzelnen Anwender mit ihren Aufgabenbereichen nicht im Fokus waren. Man hat ein technisches Projekt daraus gemacht, ja? Und wirklich auf den Desktop als solches eben geschaut, von mit einer technologischen Brille. Ja? Und dann völlig vorbei am eigentlichen Bedarf des Anwenders, völlig vorbei am eigentlichen Aufgabenbereich. Ja? Insofern, wenn wir jetzt quasi die andere Brille aufsetzen wollen, wie kann so ein Projekt gelingen, dann müssen die Anwender, die Benutzer und Benutzerinnen mit ihren unterschiedlichsten Aufgabenbereichen wirklich in den Fokus kommen. Ja? Das ist eine Kernaussage, die ich jetzt nochmal so hier ganz deutlich erwähnen möchte. Genau. Jetzt ist der Moment, wo ich ein bisschen beichten muss. Projektgegenstand ist durchgestrichen, ja, habe ich gerade eben so verkauft. Gar kein Problem, ja, an dieser Stelle. Das ist nicht ganz so, weil wir sehen sehr, sehr, sehr häufig bei Linux auf dem Desktop-Projekten überall dort, wo eine Desktop-Migration draufsteht, die aber eigentlich gar keine ist, ja, ist es so, dass das ein Thema ist, da muss ich tierisch aufpassen, wie ich den Projektgegenstand umreiße. Was habe ich im Kern eigentlich vor? Ja? Ganz konkret, Leuchtturmprojekte, lang ersehnte große Desktop-Migration von aus der öffentlichen Hand, um sowas einfach mal zu sterilisieren, haben natürlich dann auch eine entsprechende Sichtweise, eine gewisse Erwartungshaltung an das eigentliche Projekt. Ja, man steht auf einer ganz, ganz, ganz großen Bühne und alle erwarten jetzt, wer weiß was Tolles irgendwo von einem. Ja, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man die Erwartungshaltung an das Projekt von vornherein gerade zieht. Sehr häufig auch ein Punkt mit dabei, dass die Infrastrukturen, die man da vorfindet, irgendwo historisch gewachsen sind, veraltet sind, wo man aus einer reinen Projektmanagement-Sichtweise vielleicht sagen würde, also bevor wir das jetzt anfassen, lass uns doch erstmal ein Modernisierungsprojekt machen und dann schauen, dass wir was anderes machen. Ja? Und nicht auf dem alten Stand da weitermachen. Das ist ein entsprechender Aspekt mit dabei. Und auch immer hochgradig interessant zu sehen, sehr häufig geht natürlich auch mit einer Desktop-Migration irgendwo die Serverlandschaft einher. Ich habe ein gewisses Backend einfach mal mit dahinter. Ja? Völlig klar. Und in dem Kontext wird dann auch sehr häufig der Projektgegenstand so ein bisschen verwischt, so ein bisschen ja, verwässert. genau. Und das ist auch immer ein Thema mit dabei, wo man sagen muss, ja klar, kann man alles machen, kann man alles betrachten, sind allerdings Punkte, darüber muss man sich im Klaren sein, dass das dazu führen kann, dass der Projektgegenstand nicht eindeutig gegriffen werden kann. Und ja, dann kann es unter Umständen schwierig werden. Ein Punkt, der mir sehr wichtig ist hier, ist der letzte Aufzählpunkt, Modernisierung der Fachverfahren. Das ist meine Lieblingsanekdote, die ich da erzählen kann, von einer Desktop-Migration im öffentlichen Umfeld, kommunalen Umfeld. Und da war es beispielsweise so, dass in der jeweiligen Stadt es 14 unterschiedliche Fachverfahren für die Berechnung der Hundesteuer gegeben hat, die vom Fachverfahren, von der Prozesslandschaft her, aber eben auch von der technologischen Implementierung völlig unterschiedlich waren. Ja? Und das ist dann natürlich auch etwas, wenn man sowas beispielsweise jetzt noch mit in die Desktop-Migration reinbringt, dass man sagt, oh, wir konsolidieren jetzt nochmal die Fachverfahren an der Stelle, aus 14 will ich eine oder vielleicht zwei machen, muss ich mir einfach darüber im Klaren sein, dass ich dann mit so einem Aspekt, mit so einem Projektgegenstand eigentlich keine klassische Desktop-Migrationsprojekt mehr eben habe. Ja? Und das ist nochmal, Stichwort Erwartungshaltung, hier eben ein Aspekt, den man da einfach sehr berücksichtigen muss. Ja? Genau. Ich habe es angekündigt an der Agenda. Wir wollen jetzt nicht so negativ sein und nur sagen, warum klappt das alles nicht? Warum ist das alles so schwierig? Ja, sondern wir wollen auch jetzt ein bisschen die positive Sichtweise auflegen. Wie kann ein Projekt gelingen? Ja? Nochmal, Disclaimer vorneweg, das ist kein Masterplan, das ist kein Golden Master. Ja? Wenn ihr hier jetzt beispielsweise 6 grüne Haken dran macht und sagt, jo, habe ich alles berücksichtigt, kann ich machen, wird ein super Projekt werden. Die Garantie kann ich euch nicht geben an der Stelle. Aber was ich euch ein Stück weit mitgeben kann, ist, dass wenn ihr solche Punkte berücksichtigt, wenn ihr euch über die Implikationen im Klaren seid, dann ist das so mit ein Aspekt, wo wir aus der Erfahrung heraus sagen müssten, ja, das kann dann schon ganz gut gelingen. Ja? Gehen wir durch. Stichwort Automatisierung und Versionierung. Ja? Nehmt das mit auf, betrachtet das. Und schaut, dass ihr auch in dem Aspekt der Versionierung sowohl Software als auch Konfigurationsstände berücksichtigt. Ja? Das eigentliche Werkzeug, Puppet, Ansible, Salt, was auch immer da irgendwo passt, was auch immer eure Administratoren können oder im Ökosystem einfach mal gut passt, ist irrelevant an der Stelle für den Moment. Ja? Wichtig ist es erstmal, diese Themen Automatisierung und Versionierung zu berücksichtigen. Ja? Das Pet- und Kennen-Prinzip ist uns allen geläufig. Insofern, Clients sind Kettle, keine Pets. Ist es nicht geläufig? Ist es nicht geläufig? Okay. Die Idee dahinter ist, hinter dem Pet- und Kettle-Konzept, ist, dass ich wirklich, es ist das Bild von der Katze, glaube ich, ist es sogar in dem Fall, für die ich alles tue. Es ist mein Haustier, ich habe eine emotionale Bindung dahin. Ich fahre 3-mal im Monat zum Tierarzt, wenn sie nicht gut geschlafen hat, dieses Bild. Und eine Kuh ist irgendwo ein Nutzgegenstand. Ja, also auch da kann man eine emotionale Bindung zu aufbauen, das möchte ich jetzt so nicht sagen. Aber man hat in der Regel doch einfach ein anderes Bild von der Kuh beispielsweise als von der Katze. Und die Idee hinter diesem Prinzip ist halt eben herzukommen zu sagen, ich habe an meinem Client oder auch an meinem Server oder an meiner Komponente keine Katze, worüber ich mich kümmern muss, sondern das ist halt eine Kuh. Und wenn die Komponente in dem Moment nicht funktioniert, dann ist sie halt ersetzbar. Ja? Was bei der Katze ja so in der Form, Stichwort Emotionalität, ja, nicht so möglich. Das ist dieses Bild hinter Pet und Kettle. Clients bezieht sich nicht auf die Endanwender, die vorne sind. Sehr gut, ja, sehr schön. Auf den Spruch bin ich nicht gekommen, aber danke, den werde ich mir für die nächste... Ja, okay, nee, alles gut. Aber Online-Recherche, Pattern-Kennel-Konzept ist ein ziemlich spannendes Konzept. Absolut, genau. Gerne. Wir hatten es gerade eben gehabt bei den entsprechenden Server-Infrastrukturen beim Backend. Macht es mit dem Active Directory. Oder halt auch eben nicht. Ja? Aber seid euch darüber bewusst, dass wenn ihr beispielsweise in einem größeren Unternehmen arbeitet und ihr strebt so ein Projekt an, dann wird euer Active Directory Team jetzt keinen Freudensprung machen, wenn ihr herkommt und sagt, hey, ich habe ein Lied auf dem Desktop-Konzept, ach übrigens, ich brauche ein LDAP oder ein IPA oder ein 389er oder irgendwas anderes. Ja? Sondern die werden sich mal fragen, ja Moment, aber wir sind doch zentrale Verzeichnisdienste und wie können wir arbeiten? Ja? Seid euch darüber im Klaren, dass es entsprechende Backend-Infrastrukturen gibt, wo ihr mit eurem Konzept, mit eurem Ansatz euch irgendwo integrieren müsst, wo es eine Schnittstelle halt eben gibt. Ja? Das ist noch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der erfahrungsmäßig häufig mal anders angegangen wird. Ne? Weil, na klar, möchte ich mal eine OpenLDAP selber mitbringen oder auch mal ein IPA oder so etwas. Ne? Es ist schwierig, sich mit den Kollegen und Kolleginnen abzustimmen und die haben auch andere Sichtweisen. Und das geht. So, tut mir leid, aber das müsst ihr machen, ja, in solchen entsprechenden Diskussionen. Genau. Für den Stream es kann mit dem AD auch gewaltige Probleme geben, weil entsprechende UIDs und Schemaerweiterungen nicht gesetzt werden kann. Ja klar, sicher. Ne? Das ist alles immer entsprechende Individualbetrachtung, die man da vornehmen muss. Der Punkt hier an der Stelle, den ich teilen möchte, ist eben, sich darüber im Klaren zu sein, es gibt Backend-Infrastrukturen von Kollegen und Kolleginnen, die haben gewisse Vorstellungen dahinter und in so einem Desktop-Projekt mit seinem eigenen Konzept für die zentrale Verzeichnisdienstverwaltung zu kommen, schwierig. Ja? Insofern, genau, das war so gedacht. Ja, ein Punkt, den wir gerade eben auch schon wieder hatten, das ist ein sehr wichtiger Punkt, deswegen möchte ich ihn hier nochmal aufführen, die Anwender, die User so früh wie möglich mit einzubeziehen. Ja? Es gibt immer Key-User, die ein bisschen was intensiver mit dem Desktop arbeiten als vielleicht andere. Es gibt in jeder Abteilung einen etwas Meinungsstärkeren, der vielleicht auch dann so ein bisschen die Gruppe mitnehmen kann. Schaut, dass ihr solche Menschen mit einbezieht, so früh wie möglich. Ja, im Idealfall im Rahmen der Konzeptionierung, vielleicht habt ihr auch ein Proof of Concept angedacht, ja, dass ihr wirklich sagt, schaut mal hier, das ist die Idee, ist 60% Fertigstellungsgrad, guck mal drauf, wie ist dein Feedback, was meinst du? Anwender früh möglichst mit einzubeziehen. Wenn wir in Unternehmen oder Organisationen unterwegs sind, wo wir viele Softwareentwickler haben, DevOps, technikaffine Menschen, schaut, dass den zentralen Client, den ihr konzeptioniert, dass das für die Leute sich nicht so anfühlt, dass sie in ein Korsett gezwängt werden, ja, dass sie sich irgendwie anpassen müssen. Und daraus sehen, das ist vielleicht zu meinem Nachteil. Vorher war es irgendwie komfortabler, das passt mir alles nicht an der Stelle. Das ist eine Garantie, die ich euch mitgeben kann. Wenn ihr solche Leute in ein Korsett zwängt, werdet ihr Schatten-IT haben. Ja? Dann werden die Leute einen Linux-Client haben, der, weiß ich nicht, im Dual-Boot läuft oder unter dem Schreibtisch steht oder in irgendeiner virtuellen Maschine hochkommt. Ich sehe Grinsen, Dankeschön. Also ja, das ist eigentlich an der Stelle, haben wir das in sehr, sehr, sehr vielen Infrastrukturen gesehen. Wenn die Leute nicht mitgenommen werden, man zwingt sie zu irgendwas, dann ist das eine Garantie für Schatten-IT, falls das jemand möchte. Und hier ist doch natürlich ein bisschen schwierig, weil wie kann ich jetzt so ein bisschen den Spagat machen? Wie kann ich in diesem Spannungsumfeld agieren zwischen nicht in ein Korsett zwingen, aber trotzdem noch Individualität und individuelle Anpassbarkeit irgendwie zulassen? Der Klassiker, ich brauche mal eben meine Root-Rechte auf dem System. Na klar, hier, sudo und bitte mach. Sicher, nett gemeint, auch gerade kollegial. Führt allerdings, was den Support, Wartung oder auch Betrieb von solchen Plattformen angeht, sehr häufig zu Problemen. Ja? Und das ist einfach ein Spannungsfeld. Da muss man für sich in dem jeweiligen Kontext den Weg finden, wie man das austarieren möchte. Ja? Genau. Wenn wir das dann wiederum zusammenfassen in Take-Home-Messages, was ist das, was ich euch mit auf den Weg geben möchte? Dann ist es das als erstes, Benutzerfreundlichkeit sind wichtiger als Features und Funktionen. Ja, stellt immer in solchen Betrachtungen, in solchen Projekten den Anwender mit dem Arbeitsbereich in den Fokus. Schaut, wie die Leute wirklich arbeiten. Was ist ihr Prozess? Wie sieht der Arbeitsablauf aus? Und versucht dann dafür eine technologische Lösung zu finden. Erwartungshaltung und Anforderungen. Leuchtturmprojekte, Themen, wo man jetzt beispielsweise im Unternehmen sagt, hey, klasse, dass wir endlich mal Linux auf dem Desktop machen, habe ich schon die letzten 15 Jahre gemacht, sollen wir machen. Da gibt es ein riesen Erwartungshaltungsbild daran. Ja? Solche Themen werden in Projekten grundsätzlich unterschätzt. Ja? Und das ist einfach etwas, was ihr dabei mit auf dem Schirm haben solltet. Extreme Befürworter und Gegner an einen Tisch holen. Es wird immer Leute geben, die finden das super gut und es wird immer Leute geben, die machen jetzt nicht so den wahnsinnigen Freudensprung. Ja? Schaut, dass ihr beide Pole an einen Tisch holt und im Idealfall Entscheidungen gemeinsam. gemeinsam trefft, ja, für Konzeption oder auch Design von so einer entsprechenden Landschaft. Der letzte Aufzählpunkt auf dieser Folie, keinen Windows-Desktop nachbauen. Jetzt habe ich es dann doch gesagt. Ja. Auch hier wieder, wir haben es gerade eben gehabt, Softwareentwickler, die Tools fühlen sich nativ besser an. Und in diesem Bild sind wir ja auch. Wenn ich einen Bildschirmarbeitsplatz habe, wo ein Sachbearbeiter die letzten Jahre mit einem Windows gearbeitet hat und ich schaffe es, den Arbeitsablauf so abzubilden, dass er es jetzt hervorragend auf dem Linux-Desktop machen kann, ja, dann wird er in der Gewohnheit immer noch sagen, ah, das war auf dem Windows doch irgendwie unten rechts und jetzt muss ich da oben links und man hat ein völlig anderes Bild. Ja. An dieser Stelle habe ich natürlich dann ein Stück weit eine Kopie geschaffen mit meinem Linux-Desktop, eine Kopie von dem Original, ja, wenn man das mal in so einem Bild ausdrücken möchte. Und das führt dazu, dass gerade dann diese Erwartungshaltungen, oh, das war hier unten links, jetzt muss ich oben rechts klicken, schwierig eben abzubilden. Ja. Insofern schaut, dass ihr da nicht reinfallt und sagt, naja, das ist ja einfacher dann für die Kollegen und Kollegen, weil die müssen sich ja nicht umgewöhnen. Ja. Ganz, ganz schwieriges Bild an dieser Stelle. Genau. Da geht die Hand hoch, gerne.
Da heißt das jetzt, dass okay, also ich will jetzt anstatt Werbung mal mit Windows, ich habe das Windows, ganz klar, jetzt mit Windows einführen, es ist dann für den User einfacher, sich an das Neue zu gewöhnen, wenn es ihm auch klar ist, dass es was anderes ist. Also wenn es immer wieder offensichtlich ist, das ist was anderes.
Ja. Für den Stream, ich versuche es zusammenzufassen, ist es einfacher für den User, wenn es was Neues ist, sich daran zu gewöhnen, als wenn es etwas ist, was sich so anfühlt, wie das, was er vorher halt hatte. Das habe ich, ja, genau. Ganz klares Ja. Ja, absolut. Absolut. Ja, genau. Ja, das wären so diese entsprechenden Take-Home-Messages, die ich hier nochmal als Extrakt aus dem Vortrag quasi zusammenfassen möchte. An dieser Stelle wäre ich mit dem Foliensatz auch soweit durch. Ich bedanke mich tierisch für eure Aufmerksamkeit und Zeit und den Erfahrungsaustausch. So habe ich mir das vorgestellt. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank.
Wir haben ein bisschen Zeit für Fragen, glaube ich.
Wir haben eigentlich noch ganz gut Zeit. Gibt es noch weitere Anmerkungen? Ich würde dann mit dem Mikro versuchen, in die Nähe zu kommen.
Bezüglich Entwickler-Desktops und SUID und so weiter, gibt es da irgendwelche Best Practices zum mit nach Hause nehmen für Entwickler-Desktops zur Virtualisierung oder zur Bereitstellung?
Das ist von der Zielgruppe her die, die am spannendsten sind. Ja? Also das, die Kurve ist schon so, ja? was das Bonbon angeht. Ja, also konkrete Handreichungen. Oder hast du noch, kannst du einmal nochmal konkretisieren? Weil drückt der Schuh an einer konkreten Stelle oder interessiert dich jetzt wirklich? Ja.
Wir planen circa 400 Entwickler, die momentan mit Windows Subsystem for Linux arbeiten, beziehungsweise mit Docker-Containern arbeiten, auf VDI nativ unter Linux glücklich zu machen. Sagen wir es mal so rum.
Ich drücke die Daumen. Keinen weiteren Best Practice anders, den ich jetzt außerhalb von den gerade eben genannten dazu beisteuern würde, sondern das sind wirklich halt Punkte, die, also ja, das ist so, ja, ich, aber wirklich, cool, ja. So auch mitgehen, genau. Ich glaube, es gab noch eine.
Der Klassiker, wenn man von Windows weg will und das schwierig macht, sind ja Programme, die nur für Linux irgendwie bereitgestellt werden, ja. In aller Regel dann halt auch nicht Open-Source-Programme, ja. Auf die man halt irgendwie angewiesen ist.
Ja.
Was ist der beste Umgang damit? Sagen wir mal, das müssen jetzt auch nicht alle im Unternehmen nutzen, nur ein paar, aber da von den Programmen kommt man irgendwie nicht weg.
Ja, ist ein schwieriges Thema, absolut. Also grundsätzlich, es müssen nicht alle im Unternehmen nutzen, ja, sicherlich. Also keine ideologischen Diskussionen führen. Wir machen jetzt Leads auf dem Desktop-Projekt und das soll die komplette Firma jetzt benutzen. Ja. So ein Bild halt eben nicht. Sondern es wird immer wieder Arbeitsplätze geben. Da gibt es keine Option, das irgendwo anzugehen. Was wir gesehen haben an der Stelle ist, wenn wir beispielsweise eine Fachanwendung haben, die es nur irgendwie für ein Windows gibt, um jetzt mal so ein Bild einfach mal zu malen. Du kannst auch auf den Hersteller zugehen und sagen, lieber Hersteller, wir sind Kunde und wir setzen das ein, das ist alles ganz toll, das und das haben wir vor, gibt es da Ideen, Bestrebungen, Motivation? Meiner persönlichen Erfahrung nach ist das Feedback darauf eigentlich immer ganz gut, weil auch bei sehr, sehr, sehr vielen Fachverfahren, Software herrscht natürlich Softwareentwickler irgendwo sind, die wollen auch einen Linux-Desktop haben und den Kontakt suchen. Ja, das kann dann auch nochmal ein Bild sein. Genau, aber das ist auch in der Tat sehr, sehr, sehr schwierig. Für den Stream, das kommt darauf an, wie viel Umsatz man macht mit dem Partner, ob die ans Telefon gehen oder nicht. Ja, das stimmt, absolut. Ja, aber das kann man probieren an der Stelle. Genau, ansonsten Fachverfahren, spezifische Anwendungen, wirklich ein großes Thema. Wenn man sowas neu macht beispielsweise, also eine Modernisierung, dann ist es da sehr, sehr, sehr hilfreich, direkt schon auf eine gewisse Plattformunabhängigkeit zu setzen, beispielsweise durch eine Browser-Technologie. Ja, das ist somit ein Thema, was man da auch mit berücksichtigen kann. Genau. Sehr schön. Das ist das Sportprogramm inklusive hier, Treppe hoch, Treppe runter, ne?
Ja, an einem Punkt möchte ich doch widersprechen, nämlich an dem, man soll keinen Windows-Desktop nachbauen. Es ist ja nun leider so, die stärkste Kraft im Universum ist die Macht der Gewohnheit. Und ich finde, weil wir ja die Möglichkeit haben, unter Linux alles so zu konfigurieren, wie es der Kunde, der Benutzer wünscht, inklusive es so auszusehen lassen, wie sein Lieblingsbetriebssystem standardmäßig aussieht, warum sollte man das dann nicht tun, um die Leute dort abzuholen, wo sie gerade sind, dass sie einfach dieses Wohlgefühl haben? Es ist oft entscheidender, dass man sich auf seinem Desktop wohlfühlt, als dass alles reibungslos funktioniert. Ja, zumindest habe ich das so als Erfahrung gemacht. Und tatsächlich, es gab auch schon Windows-Knoppix-Versionen, die genauso aussahen wie eine bestimmte Windows-Version, weil der Kunde das so wollte und er war begeistert. Und drauf liefen halt LibreOffice, Firefox und so weiter, alles Linux-Tools, aber es sah so aus wie Windows. Also, damit habe ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Warum sagst du, das soll man nicht tun, sondern wir sollen keinen Windows-Desktop nachbauen?
Also nochmal als Disclaimer vorneweg, das ist kein Golden Master oder so etwas, ne? Nur so funktioniert es. Insofern sehe ich auch deinen Punkt und kann das völlig nachvollziehen. Die Sichtweise, die Erfahrungen, die wir da gemacht haben in dem Kontext, sind halt eben so, es sieht aus wie ein Windows, bleiben wir mal einfach in dem Bild, ja, muss ich gleich mal Zähne putzen gehen, fühlt sich an wie so eins, ja, ist aber keins. Ja, und damit natürlich ein Stück weit, nochmal, ich wiederhole mich da, was das Bild mit dem Original und der Kopie einfach angeht, ja, werden vom Arbeitsablauf her Dinge auf dem Linux-Desktop unterschiedlich sein. Und klar, das Gewohnheitstier an dem Moment einfach mal aufzubrechen und sagen, ist es was anderes, es sieht anders aus, du musst dich hier ein bisschen umgewöhnen, hilft ein Stück weit nicht in diese Erwartungshaltungsfalle zu tappen. Das kenne ich doch eigentlich jetzt so von einem Windows-Desktop links rum, warum muss ich hier rechts rumgehen, das ist doch irgendwie doof. Das ist unsere oder meine Erfahrung da an der Stelle. Genau. Gerne. Danke dir. Ja, ja.
Weil sie dann plötzlich sagen, mein Programm ist weg. Also, da ist, glaube ich, eher das Nachbauen dann vielleicht noch besser
rauszukommen. Oder eine Schulung.
Oder eine Schulung, Birgit. Wie lange hat
als sie ich wiederhole gerade die Anekdote nochmal. Meine Eltern waren in Urlaub und als sie zurückkommen, ja, ich habe halt ihren Rechner in der Hand gehabt, als sie in Urlaub waren. Und ein paar Wochen nach dem Urlaub hat meine Mutter mich gefragt, das ist aber kein Windows mehr, oder? Also sie hat es am Anfang eigentlich gar nicht gemerkt.
Hat sie den Urlaub lange aufgeschoben, in Sorge, dass du das dann, oder? Sehr schön.
Moment, hier war irgendwo noch, ich habe es gerade aus dem Blick verloren, wo war die Frage hiervon?
So ein bisschen aus eigener Erfahrung, ich finde die Diskussion leider sehr akademisch, sich darüber Gedanken zu machen, bestehende Netzwerke auf Linux umzubauen, weil das aus meiner Erfahrung, ob vom Admin oder selbst vom Anwender her, auf wirklich erbitterte Widerstände stößt. Ich frage mich halt nur, ob es nicht der bessere Weg wäre, gerade in den Bildungseinrichtungen, egal ob Uni, ob Schulen, da nicht halt langsam wirklich mehr in Linux reinzusetzen, weil ich sehe es an meinem eigenen Nachwuchs, die kriegen Windows vorgesetzt in den Schulen und dann wollen sie das auch zu Hause haben. Und der zweite Punkt, da ändert sich ja Gott sei Dank was, das Zocken ist halt doch auch immer noch eine Stärke von Windows, es ändert sich Gott sei Dank was dran, mit dem man halt auch gerade die jungen Leute so ein bisschen mehr zu Linux bekommen würde. Das fände ich halt viel zielführender, als sich jetzt Gedanken darüber zu machen, wie wir bestehende Netzwerke umbauen, das ist, glaube ich, schwierig.
Ja, absolut richtig, vielen Dank, dass, ganz genau. Also gerade im Bildungsumfeld ist es ja sogar noch einen Ticken extremer. Es gibt mittlerweile iPad-Klassen an Grundschulen. Ne? Und was ich da einfach dann auch für ein Ökosystem habe und natürlich auch dann das Thema mit nach Hause bringe, das ist schon enorm. Ja, genau.
Ich kriege meine Meter schon noch zusammen.
Super, ja.
Ja. Dankeschön.
Aber ich glaube, du warst schon bei den 10.000 Schritten gerade eben, ne? Oder?
Ich kann das auch ein bisschen gut nachvollziehen. Ich sehe da zum Beispiel das Problem jetzt auch, wie der Herr vorne sagte, diesen iPad-Klassen. Ich bin ja selbst, ich bin eigentlich Windows-Admin, muss man dazu sagen, Client-Supporter.
Ich glaube, da wurde gerade einer gesucht, ne? Aber das machen wir gleich mal nach.
ich komme eigentlich aus dem Client-Support und ich merke das jetzt auch halt bei den jüngeren Leuten, die jetzt, sprich eigentlich nur mit dem Handy groß geworden sind. Bestes Problem, sich eine eigene Ordnerstruktur zusammenzusetzen. Ich lerne mittlerweile schon Benutzer kennen, die kennen das gar nicht mehr. Ich meine, gut, bei Windows 10 kann man das noch machen, aber teilweise, fragen sich dann die Leute, wie ordne ich meine Dateien ordentlich an oder so. Ist halt schon ein Riesenproblem. Und da wäre wirklich, würde ich auch sagen, Linux vielleicht mal eine Maßnahme.
Ja.
In der Schul-IT. Nur ist halt immer mit viel Geld verbunden, ne? Das ist das Problem.
Es ist natürlich auch schwierig, das so irgendwie top-down von oben einfach mal vorzugeben und dann irgendwie runterzubrechen. Jetzt bitte alle so umsetzen, ist auch ein schwieriges Thema. Ich glaube, das muss sich ein Stück weit auch organisch entwickeln. Ja? So, das ist das Bild. Genau.
Noch jemand? Moment, Moment.
Keine direkte Frage, sondern mehr so aus meiner Erfahrung heraus, diese...
Ach, das ist für ein Stream, aber okay. Also, oftmals hört man die Argumente, wo du ja vorhin dagegen gesprochen hast, ja, das muss alles so vertraut sein. Aber wer einmal mit Office 365 gearbeitet hat und dann nach jedem Neustart suchen muss, scheiße, wo ist denn die Funktion jetzt wieder?
Ja.
Ja, also ja. Dieses Argument von wegen, ich muss mich da jetzt nicht umgewöhnen, nein, das funktioniert ja da auch nicht. Also ja. Das fiel mir jetzt bloß gerade in dem Zusammenhang ein, bei mir geht es andauernd so, wenn ich dann wieder, was weiß ich, nach zwei Wochen, Mist, jetzt öffne ich eine Datei auf dem SharePoint, wo ist jetzt der Button, dass ich die auf der Desktop-App öffnen kann, die Datei? Weil es halt auf dem SharePoint einfach nicht funktioniert. Ja, also... Es geht um die permanente Änderung. Ich muss sowieso andauernd neu gucken. Also, dass ich jetzt permanent meine gewohnte Umgebung habe, das ist Geschichte.
Ja. Okay. Das ist eine entsprechende technologische Entwicklung, die sehe ich auch, das teile ich. Ja, absolut. Sehr schön. Danke.
Ja, da muss ich auch sagen, aus der Erfahrung her ist es doch auch, was auch vernachlässigt wird teilweise, diese ganze Fehlerbetrachtungsweise. Also ich bin ja noch die Generation, wir kennen ja noch den blauen Bildschirm aller 5 Minuten. Ne?
Und, gut, dass wir gerade eben bei dem Terminal Mainframes angefangen haben, dann passt das.
Ja, und ich arbeite ja privat mit Linux, teilweise auch noch mit Windows-Rechner. Es stürzt ja jetzt nicht mehr so oft ab. Aber trotzdem friert der Windows noch gerne ein, sagen wir mal so. Habe ich bei Linux fast noch nie geschafft, dass man dort was stehen bleibt. Und das ist für mich durchaus ein Argument.
Zusammen die Stabilität war das Geld, ja.
Stabilität, ja. Auch die Möglichkeit, Fehler nur zu bauen. Also dann ist es eigentlich egal, wie der Desktop aussieht. Habe ich aber die Möglichkeit, viele Fehler dort zu machen, dann ist es für mich ein schlechter Desktop. Habe ich die Möglichkeit, nee, ich kann machen, was ich will und das System sagt, hier passiert ein Fehler und ich verhindere das mit dem System, dann ist es für mich das bessere System. Das ist für mich ein schlagkräftiges Argument, wird häufig leider nicht so betrachtet.
Stabilität, Robustsein, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Absolut, ja. Sehr schön. Ich finde das klasse, dass wir in so einen offenen Erfahrungsaustausch und Diskussion gekommen sind. Ich wollte jetzt die Fragestunde nicht vorwegnehmen, aber wenn wir gleich gerne noch ein bisschen weiter diskutieren wollen, ich bin jetzt noch ein bisschen was hier, bin morgen auch noch was da. Insofern können wir auch gerne im Nachgang nochmal diskutieren über verschiedene Sichtweisen und Herangehensweisen. Das finde ich immer klasse. Genau. Aber gerne auch noch hier, wenn wir die Zeit noch haben. Ich weiß nicht.
Also eine Frage schaffen wir sicherlich noch. Ansonsten bedanke ich mich schon mal für die lebhafte Diskussion und für den Vortrag. Und dann machen wir vielleicht noch hier die eine letzte Frage.
Ja, das ist vielleicht auch bloß eine Anmerkung vom Gefühl her. Ich bin noch ein bisschen älter, 55. Man sollte das nicht unterschätzen. Die, ich sage jetzt mal, klingt blöd, aber die junge Generation, eigene Tochter zum Beispiel, die denken aus ganz anderen Gesichtspunkten und Windows Desktop als auf dem Desktop ist erledigt in 15 Jahren. Weil ganz einfach wegen der Nachhaltigkeit, wegen der Sustainability, die werden es nicht mehr hinbekommen, dass dieser immense Geräteverschleiß, der damit verbunden ist, und das ist einfach ein Thema, was die Jugend ganz erbrennt. Und die Kinder, die haben iPhone, na, und da habe ich gesagt, passt mal auf jetzt hier, im neuen Windows 11 Feature-Update könnt ihr dann euer iPhone da, zack, interessiert mich nicht, ich habe Linux und ich habe sonst nicht so den Kontakt. Und das fand ich, ist doch eigentlich eine coole Aussage. Und die wird reinwachsen und da sind ein paar Jahre schnell vergangen. Es geht jetzt um die ältere Bevölkerung, die man da abholen muss. Ne? Okay, das wollte ich nur.
14 Jahre hast du gerade eben gesagt? Dann ist der Windows Desktop erledigt. Ich darf dich zitieren, das ist 2038. Ne? Ja. Also wir schließen den Kreis, wann wird das Jahr von Linux auf dem Desktop?